Vielleicht stelle ich mich kurz ein bisschen vor. Für Sie bin ich ja ein Unbeschriebenes. Mein Name ist Helmut Blatt. Ich komme aus der Nähe von Marburg. Ist das für jeden ein Begriff, oder? Marburg muss ich immer mal fragen. Ich bin gerade vor einer Woche aus Brasilien zurückgekommen von zwei Konferenzen. Da war Marburg kein Begriff. Ja, aber für Sie hier in der Nähe von Hannover dürfte das ein Begriff sein. Meine Frau und ich, die eben neben mir saß, die das Weile gesucht hat. Sie wollte hier kein störender Faktor sein als Frau. Wir sind beide in der Nähe von Marburg aufgewachsen, auf dem Land. Wir leben auch seit über 25 Jahren wieder dort. Dass ich heute diesen Dienst tue, als Prediger, das war bei mir überhaupt nicht eingeplant. Ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt und ich war dann freiwillig bei der Bundeswehr, 2 Jahre bei der Luftwaffe. Und dort hat Gott ganz entscheidend in mein Leben eingegriffen, auf eine Weise, wie ich es auch nie für möglich gehalten hätte. Und dann, so meine ich, und das hat sich dann auch durch die Jahre hindurch bestätigt, hat mich Gott in seinen Dienst gerufen. Ein halbes Jahr später bin ich dann zu einer theologischen Ausbildungsstätte in Marburg gegangen, habe mich dort ausbilden lassen, 3,5 Jahre, war dann 2 Jahre in Frankfurt, wollte dann nach Brasilien, aber daraus ist nichts geworden und bin dann in den Reisedienst gekommen in Deutschland. Bin in vielen, vielen Gemeinden gewesen. Ich tue diesen Dienst seit über 35 Jahren. War 20 Jahre, für die es vielleicht ein Begriff ist, bei der damaligen Marburger Blättermission und heute Stiftung Marburger Mädchen, 20 Jahre im Reisedienst, 4 Jahre beim Bibellesebund und seit 2001 bin ich für die Studienlebensgemeinschaft Tabor in Marburg, wo ich auch zur Ausbildung war, unterwegs, heute Evangelische Hochschule. Ja, ich wollte Ihnen heute Morgen etwas weitergeben, was mir persönlich eine Hilfe geworden ist im Leben. Man kann ja über vieles reden, aber entscheidend ist ja immer nicht der Wein, der uns von einem Weinhändler angeboten wird, sondern den Wein, den er selber trinkt. Und man kann ja vieles anbieten, man kann über vieles reden. Wir sind heute sehr stark im Reden. Wir können uns adäquat ausdrücken, wir haben eine geschliffene Formulierung weitchen und man kann viel mit Reden blenden. Und das möchte ich an diesem Morgen nicht, sondern ich möchte Sie etwas an dem teilhaben lassen, was persönlich durch mein Leben hindurchgegangen ist, wo ich auch in Krisen gekommen bin und wo ich auch Hilfe gefunden habe. In einem ersten Punkt will ich etwas sagen darüber, was uns Männer antreibt und auch manchmal blockiert. Was uns Männer antreibt und blockiert. Ich habe dazu 5 Punkte, nur dass Sie sich ein bisschen orientieren können in dem Vortrag, was mich da bewegt. Das Erste, was uns Männer ganz stark antreibt, ist das, worüber wir ja selten reden, das ist unser Bedürfnis nach Anerkennung. Jeder Mann hat mehr oder weniger ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung. Während Frauen mehr Sicherheit und Treue suchen, wollen Männer etwas Bedeutendes tun und etwas Bedeutendes sein. Wir wissen aber, wer nach Anerkennung strebt, ja, der erlaubt oft anderen Menschen die Kontrolle über ihr Leben. Wer nach Anerkennung strebt, erlaubt oft anderen, bei denen man Anerkennung gewinnen will, Kontrolle über sein eigenes Leben. Sodass irgendwann wir unter ein Diktat kommen von Erwartungen. Es fängt im Elternhaus an, es geht nachher weiter in der Schule, in der Berufsausbildung, im Studium. Nachher in der Ehe auch, bei Vorgesetzten, in der Gemeinde, dort wo ich lebe. Es besteht immer die Gefahr für Menschen, die nach Anerkennung suchen, dass sie irgendwann in der Falle sitzen und andere leise oder laut ganz bestimmt Macht über sie ausüben. Es gibt ja eine steile Forderung seit einigen Jahrzehnten, die heißt, neue Männer braucht das Land. Und seit einigen Jahrzehnten ist der Mann in der Erwartungsfalle. Von ihm wird viel erwartet, dass er ein kompetenter, dynamischer Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist, der flexibel, engagiert, loyal, belastungsfähig und zupackend ist. Zugleich soll er aber auch verständnisvoll, sensibel und ein großzügiger Partner sein. Die Versuchung, dann in eine Maske zu schlüpfen, ist nicht gering. Dass man irgendwann die Kontrolle aus dem Leben gibt, vom Leben gibt und in eine Maske hineinkommt und aufhört, authentisch, echt zu sein. Männer hatten dieses Problem bis vor einigen Jahrzehnten weniger oder gar nicht. Sie durften sein, wer sie waren, aber nun hängt ihre Anerkennung und ihre Akzeptanz daran, ob sie ein gewisses Rollenbild erfüllen. Und manche sehen sich nur noch als Rollenerfüller und Spielball fremder Interessen. Es hat mal jemand gesagt, ein Schlüssel zum Misserfolg und zur Erschöpfung ist, sich von der Erwartung anderer abhängig zu machen und von daher auch meinen Wert zu beziehen. Je nachdem, wie stark die Anerkennung ist, die ich hier und da finde. Wir wissen aber, es recht, jedem recht machen zu wollen, ist eine Kunst, die niemand beherrscht. Mark Twain berichtete mal von einem Chamäleon, das irgendwann den Erschöpfungstod starb. Chamäleon hat ja die Fähigkeit, sich seiner Umgebung anzupassen, farblich. Es starb den Erschöpfungstod, als es auf einen Fleckerlteppich kam. Ja, und da war es total überfordert, sich ständig wechselnder Farben anzupassen. Und wenn man in diese Erwartungsrolle hinein sich pressen lässt, es geht oft nicht ganz ohne, das wissen wir, dann wird auch irgendwann der Ehrgeiz geweckt, andere zu übertrumpfen. In der Bibel gibt es ein Wort in Prediger, das war ein weiser Mann, in Kapitel 4, Vers 4, und da heißt es in einer neueren Übertragung, auch das habe ich gesehen. Da plagt sich ein Mensch und leistet etwas und tut alles, um die anderen auszustechen. Ist das nicht auch sinnlos? Letzten Endes kommt nichts dabei heraus, eine Erfahrung, die schon über 3000 Jahre geschrieben steht. Ein zweites, was uns Männern stark treibt, neben dem Bedürfnis nach Anerkennung, etwas Bedeutendes tun zu wollen und sein zu wollen, ist das Getriebensein von materiellen Wünschen. Der Wunsch, bestimmte Dinge zu besitzen, führt uns in der Regel in die Irre, wenn dieser Wunsch mit zu den höchsten Lebenszielen erklärt wird. Wenn Statussymbole den Wert meines Lebens bestimmen sollen. Ich habe gerade noch auf der Herfahrt heute Morgen das alte Lied von dem Prinzen gehört. Es war am Radio drin und ich dachte, ach guck mal da, ein alter Bekannter grüßt mich an diesem Morgen. Und zwar dieses Lied, die Prinzen sind bekannt, ja, weiterhin jedenfalls. Ich wäre so gerne Millionär. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte auch nichts dagegen. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn ich Millionär wäre.
Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch mehr wäre. Man könnte so viel Gutes tun in dieser Welt. Aber wir denken manchmal, wenn wir mehr Besitz hätten, dann würde das unserem Leben mehr Absicherung geben. Und vergessen manchmal, wie viel Sorgen und Ängste damit verbunden sind. Vor einiger Zeit sprach mich ein Architekt an, alter Bekannter, kennen uns schon über 20 Jahre aus der Schweiz, wohnt in Luzern, und er sagte neulich, da hat ihn sein Schwager zur Schnecke gemacht. Und sagte er, ja, du hast gut, ich muss zusehen, wie ich meine Millionen verwalte. Er ist Bauunternehmer. Und das meint er wirklich im Ernst, sagte er zu mir. Das meint er wirklich im Ernst, du hast gut. Ja, erst will man, nachher muss man. Erst will man Statussymbole anschaffen, erst will man einen hohen Status erreichen, nachher muss ich und dann werde ich nicht mehr gefragt, ob ich will. Mehr Besitz, denken wir, verleiht mehr Sicherheit, mehr Ansehen, aber wir wissen auch mehr Neid. Macht er wirklich glücklich? Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, ich hätte nichts dagegen, wenn ich Millionär wäre. Jesus Christus redete einmal von dem Betrug des Reichtums. Und vielleicht hat er das gemeint. Diese trügerische Sicherheit, die anscheinend ein finanziell abgesichertes Leben geben soll. Eine trügerische Sicherheit. Ich hatte hier noch ein schönes Bild, aber das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Ich habe darüber geschrieben, ich hatte das mal einem meiner Bekannten und Freunde verschickt. Sie werden es kaum sehen und erkennen. Das ist ein Hof voller Ferraris. Da hatte ich drüber geschrieben, Sie können doch mal bei uns vorbeischauen, zu Hause in den Räumungsverkauf auf dem Hof. Sie waren schon alle gespannt, was da kommt. Ja. Etwas, was ich liebe, ist ein Ferrari. Ja. Da schlägt mein Herz höher. Ich bin bis jetzt noch kein gefahren. Das einzige Interessante ist, am Ferrari aufs Gas zu treten und wieder runterzugehen. Dieser Sound allein, der kann mich beglücken über Stunden, ja. Gut, das Problem haben Sie vielleicht nicht. Ein drittes, was uns Männer manchmal sehr stark zu schaffen macht und wo Männer eigentlich nicht drüber reden, wo wir nicht drüber reden, es ist, dass wir geplagt von Ängsten sind. Ich habe gerade gestern Abend auch mit einem Mann gesprochen. Geplagt von Ängsten bis in die Träume hinein. Bis in die Albträume. Er sagt, ich habe jede Nacht Albträume. Finanziell abgesichert. Ehe okay. Und dennoch Albträume bis in die Nacht hinein. Wir haben Ängste. Frauen reden über Ängste. Wir Männer haben da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, das so mitzuteilen. Wir haben Ängste, dass Konkurrenten besser sind, erfolgreicher, schöner als wir. Der Verdrängungswettbewerb lässt grüßen. Aber wir wissen, Angst ist in der Regel immer ein schlechter Ratgeber. Ihr wisst nicht, wenn ich einen Löwenkäfig will und ich habe Angst davor, dann hat Angst eine positive Funktion. Das wissen wir, dass sie uns vor realen Gefahren warnt. Aber es gibt auch so viele Ängste vor irrealen Gefahren. Vor Ängsten, die überhaupt nicht vorhanden sind. Und dennoch bedrängen sie mich. Angst, sage ich immer zu meiner Frau, sie hat mehr mit Ängsten zu tun als ich. Ich denke es jedenfalls, also sie spricht mehr darüber. Angst ist ein schlechter Ratgeber. sofern sie uns nicht vor wirklich akuten Gefahren warnt. Angst ist ein Krafträuber allererster Güte. Sie grenzt Lebensräume ein, verhindert neue Erfahrungen, neue Entdeckungen. Der Ängstliche, der hat einen immer kleineren Lebensradius. Aber wie werde ich los von der Angst? Ich hatte 2011 im September eine Studienreise in die Türkei geplant und habe es auch durchgeführt. Ich hatte viele Anmeldungen, über 40 Anmeldungen für diese Studienreise in die Türkei. Wir waren dort eine Woche unterwegs. Ich habe insgesamt 7 durchgeführt dort und dann eine Woche noch im bescheidenen 5-Sterne-Hotel All-Inclusive. Und 2001 war ja 9/11, der 11. September. Und nach dem 11. September fingen sich die Leute an abzumelden. Sie hatten Angst, in ein Flugzeug zu steigen. Und ich schrieb ihnen, es war noch nie so sicher, in ein Flugzeug zu steigen, wie nach dem 11. Die Gefahr war davor. Jedenfalls die Gefahr war größer. Jetzt waren ja alle hellwach. Aber sie haben sich 100-mal die Bilder der Flugzeuge angeschaut, wie sie in die Twin Towers in New York rasten vom World Trade Center. Und wer sich ständig mit solchen Bildern speist, der darf sich nicht wundern, dass das irgendwann eine Rückkopplung in seinem Leben hat. Und Angst sein Leben steuert und prägt und führt. Ja, getrieben von der Angst ist gewiss kein kleines Problem für uns und eine weitere Not, die manchmal in unser Leben hineinkommt und uns das Leben vermiest, ist, dass wir aufgerieben werden von Bitterkeit und Zorn. Eine typische männliche Begebenheit. Wir haben 1000 Gründe im Leben, uns aufzuregen. Wir haben auch 1000 Gründe, bitter zu werden. Und irgendwann denken wir, unser Zorn ist legitim. Es ist alles okay, so wie ich lebe, so wie ich reagiere, so heftig. Und ich habe selbst mit diesem Problem zu tun von Bitterkeit. Man hat mir manchmal im Leben übel mitgespielt. Und wenn man von Menschen, denen man vertraut hat, das Messer in den Rücken gesetzt bekommt, und das nicht nur einmal, und ich bin ein Mensch, der anderen schnell vertraut, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der andere was Böses vorhat. Deswegen bin ich auch schon ein paar Mal über den Tisch gezogen worden beim Autoverkauf. Ja, weil ich halt so gutgläubig bin und ich lasse mir auch schnell mal am Telefon was aufdrehen. Ja, und dann unsere Kinder sagen, was hast du da wieder gemacht, Papa? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es der andere schlecht mit mir meint. Aber wenn man dann diese Erfahrung macht, dass man ausgenutzt wird, dass man hintergangen wird und dass andere wirklich Böses gegenüber einem planen und durchführen, dann kann Bitterkeit hochsteigen. Und Bitterkeit zerstört ein Leben und macht es unansehnlich und letztlich werden wir über Bitterkeit und Zorn einsam. Bittere, verbitterte Menschen sind oft einsame Menschen. Warum? Es ist einfach so, weil sie dann viel über ihre Bitterkeit reden. Und wer will schon dauernd zuhören, wenn andere von ihren Bitterkeiten des Lebens erzählen? Und es ist ja nicht so, wenn man davon erzählt, dass man dann es auch los ist, sondern es verstärkt sich ja. Ich habe gerade vor 3 Tagen einer Frau gesagt, bitte reden Sie nicht mehr so viel über Ihre negativen Dinge. Es löst sich nichts dadurch. Aber was will man tun, wenn der Kessel unter Druck ist? Man muss ja irgendwo mal Luft ablassen. Aber die Leute, die bitter sind, die lassen dann ständig Luft ab. Wir Männer stehen in der Gefahr, dann zu vereinsamen, innerlich einsam zu werden, weil wir auch spüren, dass sich andere von uns zurückziehen. Nicht mehr zuhören wollen, diesem alten Lied, das wir immer wieder anstimmen. Angetrieben von Bitterkeit und Zorn, eine nicht geringe Gefahr im Leben von Menschen. Die Anlässe mögen berechtigt oder unberechtigt sein. Wir leiden darunter, wenn wir so ein Problem nicht angehen. Und ein fünftes, was uns Männer stark ausmacht, stärker als Frauen, dass wir angetrieben sind von sexueller Lust, von sexuellen Fantasien, Bilder, die wir anschauen. Wir sind oft auf der Jagd nach Bildern. Heute das Internet bietet ja ein unerschöpfliches Reservoir in dieser Richtung. Wir wissen aber, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und bestimmte Bilder rufen ein Suchtverhalten vor. Und sie verlangen nach Wiederholung, nach Neuem und nach Steigerung. Das ist ja das Kennzeichen von Lust, von sexueller Lust oder von einer Sucht, dass Sucht eben Wiederholung braucht. Sucht braucht Neues, Sucht braucht Steigerung. Und dabei ist es ja so, dass wir Christen vielleicht manchmal ein bisschen verklemmt sind, wenn es um Sexualität geht. Aber Sexualität ist ja eine Gabe Gottes. Das ist ja nichts Schlechtes. Bis hin zum Orgasmus, das hat ja Gott geschenkt. Das ist ja nichts vom Teufel. Das ist ja eine gute Gabe Gottes, die Gott zur Bereicherung in unser Leben hineingegeben hat. Wenn es in die Bahnen kommt, die Gott dafür vorgesehen hat, sonst wird die gute Gabe Gottes in unserem Leben zerstören, zersetzen und deformiert unsere Persönlichkeit. Und wir Männer haben es nun einmal mehr mit diesen Dingen zu tun. Nun, fünf Punkte, die ich kurz genannt habe. Ich wiederhole sie noch einmal kurz. Das erste war Bedürfnis nach Anerkennung. Das zweite, getrieben von materiellen Wünschen. Das dritte, geplagt von Angst. Viertens, aufgerieben von Bitterkeit und Zorn. Und fünftens, angetrieben von sexueller Lust. Wir suchen ja nach Hilfe. Und das gehört zum Menschsein, dass er auch ein gewisses Selbstmanagement betreiben kann. Dass Gott ihm die Fähigkeiten dazu gegeben hat. Dass er nicht ein Spielball dessen ist, was ihn treibt und was ihn jagt und was ihn in die Enge treibt. Als erstes will ich sagen, etwas, wodurch kommen wir nicht weiter? Was hilft uns nicht? Was hilft uns nicht? Die Sätze, die damit beginnen, eigentlich müsste ich. Kennen Sie das? Eigentlich müsste ich. Eigentlich müsste ich weniger arbeiten. Eigentlich müsste ich mich mal bei meiner Frau entschuldigen. Ja, eigentlich müsste ich mal meinen Kindern einen Brief schreiben. Eigentlich müsste ich mir mehr Zeit nehmen, sagen Menschen, die Männer auch, die ihr Leben vor Gott leben. Ich müsste mir mehr Zeit nehmen zu beten, eigentlich. Oder mehr mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, weil ich schon so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Aber das hilft nicht weiter. Eigentlich müsste ich. Oder, wie mir mal eine Frau, hatte ich mal eine Freizeit in Österreich, und dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, ach Herr Blatt, hätte ich doch damals. Am nächsten Tag kam sie, ach, Herr Blatt, wenn ich doch. Und dann sagte ich ihr am dritten Tag, Frau Thiel, der hätte ich und der wenn ich, die sind gestorben. Der hätte ich und der wenn ich sind gestorben. Das heißt, sie bewegen nichts in unserem Leben. Nichts, der bittere Rückblick, hätte ich doch und wenn ich doch. Oder heute eigentlich müsste ich doch. Es hilft uns nicht weiter, im Gegenteil. Je mehr wir solche Sätze sprechen, werden wir blockiert durch Versagensängste. Warum? Wir haben es beim ersten Mal nicht getan, beim zweiten Mal, beim 17. Mal, beim 38. Mal nicht getan. Und dann ist man immer mehr blockiert in seinem Leben. Das heißt also, wodurch kommen wir nicht weiter?